Wie hängen gesellschaftlich strukturierte Gewalt und sexualisierte Gewalt zusammen? Wie zeigt sich das Kleine im Großen und das Große im Kleinen? Darum geht es unter anderem auch in dem Debütroman von Ulrike Almuth-Sandig mit dem Titel »Monster wie wir«. Es geht um eine Pfarrerstochter und den Sohn eines Offiziers der sowjetischen Besatzer in der DDR. Ruth und Viktor, so heißen die beiden, werden Opfer sexualisierter Gewalt in ihren Familien. Und es geht um das Schweigen. Wenn man nicht darüber spricht, ist es nicht geschehen. So und nicht anders haben wir es gelernt. Ruth und Viktor, die letzten überlebenden Menschenkinder, allein unter Vampiren, aber gut versteckt im ewigen Eis, schreibt Ulrike Almuth-Sandig. Die Autorin ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Monster wie wir, so heißt Ihr Buch. Warum Monster wie wir?
Weil ich das für sinnvoll halte, dass wir diese, also natürlich außerhalb der Gerichte und Jugendämter, sondern eben im Nachdenken über Gewalt, dieses Denken in Schubladen von Tätern und Opfern aufgeben und uns damit beschäftigen, wo genau kommt das in meiner Biografie oder in der Biografie meines besten Freundes vor, dass wir merken, viele von uns erleben und erleiden in ihrer Biografie Gewalt. Viele sind aber auch Zeugen von Gewalt oder kennen jemanden sehr gut. Das kennt wahrscheinlich jeder, dieses Phänomen, dass man mit einem Kindheitsfreund spricht und irgendwann sagt man dem was und der sagt, du, ich kann mich daran nicht erinnern. Und es stellt sich heraus, dass der Kindheitsfreund keine Erinnerungen hat, die vor seinem 8. Lebensjahr datiert sind. Und dann denkt man immer, ja, warum eigentlich nicht? Warum wohl nicht? Es ist ein sich gemein machen mit den Tätern, mit den Opfern, die Unterscheidungen aufzugeben und die Strukturen sich anzuschauen, aber auch Monster im Sinne von nicht nur das Zerstörerische in sich zu sehen, sondern auch die Kraft, die in uns wohnt, der Golem, der wir selber sein können.
Das heißt, der Begriff Monster hat was sehr Ambivalentes.
Ja, das Monster auch als die Stärke, die in uns wohnt, die in beide Richtungen ausschlagen kann.
Besteht nicht auch eine Gefahr darin, dass wir das ja von uns weisen, abspalten, wenn wir von solchen Schicksalen hören, dass wir auch diese Opfer in eine Ecke stellen? Das hat ja nichts mit uns zu tun. Also die gehören irgendwie nicht, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, die gehören nicht zu uns.
Das ist eben genau der Grund, warum ich denke, wir müssen aufhören, nur in diesen Kategorien von Tätern und Opfern zu denken. Denn es ist ganz leicht, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier einen explizit autobiografischen Roman, ich erzähle das und das und das ist mir widerfahren und dann kann der Leser oder die Leserin sagen, ja, das ist ja wirklich ein trauriges Schicksal, aber das hat natürlich mit mir nichts zu tun, dem begegne ich mit Empathie und das war es dann aber auch schon. Und was ich interessanter finde, also produktiver im Umgang damit, ist zu schauen, wo sind ähnliche Strukturen eigentlich in meiner Familie oder in meinem Umfeld, was habe ich vielleicht übersehen?
Haben Sie das auch selbst erfahren anhand dieses Romans, also dieses Abspalten, dieses von sich weisen? Sie sind selbst Pfarrerstochter. Das spielt in einem Pfarrershaushalt, dass Menschen an Sie herangetreten sind und gesagt haben, ja mein Gott, die arme Ulrike Almuth-Sandig, die ist ja Pfarrerstochter. Jetzt hat sie einen Roman mit sexualisiertem Missbrauch in einem Pfarrershaushalt geschrieben. Was ist da wohl alles passiert?
Ständig. Ich werde das ständig gefragt. Mal mehr, mal weniger taktvoll. Zum einen ist es so, dass ich natürlich eigene Erinnerungen, aber auch die Erinnerungen von Freunden und Freundinnen verarbeitet habe. Da ist ganz viel Leben in diesem Roman. Zum anderen ist es aber eben mit dem literarischen Schreiben nicht so einfach. Und ich habe es mir auch nicht so einfach machen wollen, dass ich gesagt hätte, ich schreibe jetzt meine Geschichte auf und fiktionalisiere die mal ein bisschen und stelle dann so eine Art Rätsel zum Lösen für die Kritiker und Kritikerinnen in den Raum. Sondern es ist oft so, dass mein Leben oder Eigenschaften von mir oder konkrete Erlebnisse da in dem Roman stecken, wo man es vielleicht nicht vermutet. Aber vor allem ist es meine Angelegenheit. Denn ich bin ja nicht nur Autorin, ich bin auch Privatperson mit einer Familie, zu der ich ein gutes Verhältnis habe. Ich glaube, das Ungünstige, was da passiert, ist natürlich, dass das so Schlagwörter sind, die, ohne dass man den Roman gelesen haben muss, großes Interesse hervorrufen, wenn es um sexuellen Missbrauch und Pfarrhaus geht. In diesem Roman gibt es keinen sexuellen Missbrauch in einem Pfarrhaus. Und dennoch werde ich immer wieder gefragt, und das ist für meinen Vater, der dem Vater dieser Hauptfigur ähnlich ist, zu dem ich aber ein sehr gutes Verhältnis habe, für den ist das sehr schwer zu ertragen.
Also der sexualisierte Missbrauch, die Gewalt findet außerhalb des Pfarrhauses statt. Der Großvater ist es, der Ruth da missbraucht, also die Romanfigur Ruth. Welche Rolle spielt denn der Pfarrhaushalt für diesen Roman?
Für diesen Roman ist es so, dass es natürlich das Milieu war, was ich am besten kenne, wenn es um Kindheit in den 80ern geht, so dass es für mich einfach war, von diesem Milieu aus zu erzählen. Und dann bin ich dem auch nachgegangen. Ich habe dem eine Weile misstraut, soll ich das wirklich machen und so. Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist eigentlich interessant. Also zum einen gibt es diesen Anspruch, besser zu sein als der Rest der Gesellschaft und der Christen. Und wir alle wissen, dass wir keine besseren Menschen sind als die, die keine Christen und Christinnen sind. Das ist das eine, was ich interessant fand. Das andere ist, dass diese Pfarrersfamilie in Ostdeutschland lebt und dadurch auch eine von politischer Gewalt geprägte Biografie hat. Also ich meine damit, dass der Staat der späten DDR immer wieder eingreift in diese Familie. Dadurch ich die Möglichkeit hatte, mir anzuschauen, was macht das eigentlich, wenn du in so einem Milieu groß wirst, in dem klar ist, der Staat darf deine Biografie einfach so prägen, verbiegen, dich aus der Schule werfen, der kann das machen. Was macht das mit einem Menschen, der dann irgendwann Kinder bekommt?
Und was macht das mit einem Menschen?
Ich glaube, man ist dann sehr mit sich selber beschäftigt einfach, weil man viel damit zu tun hat, sich zu verhalten einfach. Also das ist auch das Milieu, von dem ich denke, das nicht unbedingt meine Familie dominiert hat, aber ich kenne Züge davon aus meiner Familie, dass man doch sehr damit beschäftigt war, klarzukommen in diesen seltsamen Zeiten der späten DDR und den langen, unruhigen und unübersichtlichen Wendejahren, dass man doch sehr mit sich beschäftigt gewesen ist und auch das Private immer auch politisch war. Einfach dadurch, weil man gelernt hat, man kommt besser durchs Leben, wenn man weniger spricht, wenn man sich unauffälliger verhält und so.
Und welche Rolle spielt denn Gott jetzt für Ruth, für die Kinder in diesem Pfarrhaushalt, in diesem gläubigen Milieu? Lieber Gott, betete Viktor, bitte macht, dass es keiner erfährt. Gott tat ihm auch diesen Gefallen. An anderer Stelle heißt es, Gott bekam immer alles mit, aber antwortet nie.
Also Viktor, der eben nicht aus einem Pfarrerhaushalt kommt, sondern Viktor ist ein Sohn eines ostdeutschen NVA-Unteroffiziers und einer ukrainischen Mutter, kommt also aus einem ganz anderen Milieu, verkehrt aber viel in diesem Pfarrhaus und verehrt auch die Mutter von Ruth auf eine kindliche Weise. Viktor hat einen ganz festen Kinderglauben an Gott, der sich, glaube ich, lange hält. Vielleicht so ein bisschen als Ersatz für seine Verehrung dieses Haushalts, in dem er so viel verkehrt. Aber auch Gott als Freund, der wirklich dicht hält, der selbst dann dicht hält, wenn es vielleicht besser gewesen wäre, es hätte irgendjemand gesprochen oder so. Ruth ist da, glaube ich, was Gott betrifft, abgeklärter von Anfang an. Wenn sie an was glaubt, dann glaubt sie wahrscheinlich eher an die Musik.
Wenn ich Geige spielte, vergaß ich alles, heißt es an einer Stelle.
Ja.
Die Musik, die hat für Sie erlösende Augenblicke, Momente, ist das so?
Jein. Ich glaube, dass die Musik, die sie in ihrer Kindheit spielt, sie lernt als Kind Geige und ist sehr schnell sehr gut darin. Sie ist auch sehr schnell gut im Notenlesen und solche Sachen. Sie liest Liederbücher, wie andere Kinder Kinderbücher lesen würden. Sie ist also eigentlich hochbegabt, wenn man so will. Aber eigentlich ist die Musik eher Flucht als alles andere. Sie geht damit auf die verschiedenen Dachböden ihrer Kindheit, versteckt sich eigentlich da und perfektioniert ihre Technik. Im Buch steht sinngemäß, dass irgendwie alle anderen immer feuchte Augen bekamen und viel zu empfinden schienen, wenn sie spielte, sie aber nicht. Und das ist gut so, das ist das, was sie will. Aber später geht sie an die Musikhochschule und entdeckt im Zweitfach das Klavier für sich, was sie natürlich schon irgendwie spielen gelernt hatte. Sie wird besser darin und entdeckt das eigentlich als ihr Instrument. Und da geht was los mit ihr. Das Klavier ist eigentlich ihr Instrument, das ihr hilft dabei, Dinge zu empfinden, die sie sich vorher nicht zugetraut hätte zu empfinden. Also erst ist es Flucht und dann ist es, mag es Rettung und Stärke und Golem sein für sie.
Natürlich hat das weitgehende Konsequenzen auf die Emotionalität der missbrauchten Kinder, der beiden Kinder. Victor stülpt sich dann diese Springerstiefel über und meint sich dadurch schützen zu können, indem er dieser starke Typ wird, aber nicht nur vom Bild her. Er wird ja auch gewalttätig dann. Also dann ist ja. Man schon wieder in so einem Zyklus Gewalt, erzeugt Gewalt, oder ist das jetzt zu simpel gesagt?
Also klar ist, er ist jemand, der aktiv sich wehren möchte. Der will gegen seine Platzangst, die vielleicht vom vielen Einschließen in seiner Kindheit herrührt, will die angehen, indem er alles macht, um wegzukommen, da wo er herkommt. Und das ist auch der Grund, weswegen er diesen sonderbaren Schritt wagt und eine Au-pair-Anstellung in Frankreich sich durch einen kleinen Trick erschleicht. Also er geht die Dinge aktiv an. In dem Sinne ist dieses Springerstiefel anziehen und linke Clubs zusammenschlagen, das sieht von außen gesehen verwerflich aus und ist natürlich vollkommen destruktiv. Aber in seiner inneren Psychologie ist das, er wehrt sich jetzt. Er lässt es nicht mehr alles mit sich geschehen. Und das ist ja auch eigentlich ein Anfang schon mal, der ihm später hilft zu lernen, okay, es gibt eine Form von Gewalt, die mir vielleicht nicht mehr hilft, aber ich kann selber helfen. Und wenn es nur mit den Mitteln meines starken Körpers ist. Und das ist ja das Gute an Literatur, dass ich nicht moralisieren muss.
Ihr Buch ist in dem Sinne auch kein aufklärerisches Buch, dass es uns jetzt Lösungen anbietet, wie man mit sexualisierter Gewalt in Familien, in der Gesellschaft umgehen, wie man die verhindern kann. Ja, aber es ist doch sowas wie ein Plädoyer gegen das Schweigen in der Gesellschaft über sexualisierte Gewalt, weil es zeigt, welche massiven Verwerfungen das Verschweigen und Verdrängen für alle anrichtet?
Ja, das zum einen und zum anderen ist es wahrscheinlich einfach ein großes Fest auf die Freundschaft. Denn Ruth und Victor, so unterschiedlich ihre Herkünfte sind und so unterschiedlich ihre Reaktion auf die erlittene Gewalt, die auch wiederum sehr unterschiedlich ist. Und dennoch bleiben sie ein Leben lang Freunde, die sich zwar kaum mehr sehen, aber es ist klar, sie müssen einander nichts erklären. Und wenn Victor einfach nur im Publikum sitzt, in einem Konzert, das Ruth spielt, dann ist Ruth schon weniger allein und sie weiß, okay, der ist auch noch da und wir schaffen das irgendwie. Und diese Art von Freundschaft ist etwas, was mich durch das ganze Buch getragen hat und diese Kraft der Empathie, trotz aller Unterschiede zwischen den beiden, das ist schon etwas, was auch hilft zu überleben.
Das taucht ja immer wieder an Stellen auch auf. Also Victors Beziehung zu Ruths Mutter. Es gibt immer wieder Augenblicke, wo Menschen eng beieinander sind und sich auch helfen und trösten können dadurch.
Das sind dann Menschen, bei denen man es nicht vermutet hätte. Also diese Nähe zwischen Victor und Ruths Mutter ist eine unvermutete Nähe, mit der niemand so wirklich gerechnet hätte. Aber sie lässt sich auch nicht wegerzählen. Die ist da und äußert sich vielleicht in einer Schneeballschlacht, vielleicht in einem kleinen Geschenk. Und es wird auch nicht wirklich was aus dieser Freundschaft. Und dennoch ist da jemand gewesen, der an Victor geglaubt hat. Im Moment wird sehr viel in der öffentlichen Debatte über Resilienz gesprochen. Vielleicht ist es wichtig, sich anzugucken, wer eigentlich die ganze Zeit an diese Menschen glaubt, denen Dinge passieren und die auch später irgendwann möglicherweise Dinge tun. Wer glaubt die ganze Zeit an die Leute? Und das sind nicht immer die offensichtlich. Das können ganz lose Bekannte sein, wie in Victors Fall eben Ruths Mutter.
Es geht um sexualisierte Gewalt in den späten 70er, 80er Jahren. Das ist die Kindheit der beiden. Nun wird man denken, okay, dieses Thema ist sehr präsent in der Gesellschaft. Es wird viel darüber geredet. Prävention gibt es. Nun könnte man denken, auch die Offenheit, die Beziehung zwischen Kindern und Eltern hat sich wahrscheinlich geändert. Sowas gibt es gar nicht mehr. Sexualisierte Gewalt in Familien, in Institutionen. Das ist eine Geschichte, die uns insofern nur noch indirekt angeht, weil wir natürlich die Opfer, die da sexuelle Gewalt erlebt haben, die gibt es noch, das sind heute erwachsene Menschen, denen muss Gerechtigkeit widerfahren, natürlich. Aber sonst, aktuell kommt das nicht mehr vor. Was glauben Sie?
Ja, ich glaube, das ist ein Trugbild. Natürlich kommt das vor. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ist das ungebrochen. Bloß, dass diejenigen, die heute im Moment häusliche Gewalt oder sexuelle Gewalt erfahren, im Moment noch nicht darüber sprechen können, weil es jetzt gerade passiert. Und ich glaube, da müssen wir ganz doll aufpassen, dass nur, weil es in der öffentlichen Debatte jetzt eine sehr zäh verlaufende Suche nach strukturellen, institutionalisierten Formen von sexuellem Missbrauch gibt, nur weil es diese offene Debatte gibt, heißt das noch lange nicht, dass zu Hause die eigenen Mechanismen so durchdacht sind. Und das sind oft Sachen, dass man darüber liest und sagt, ach ja, interessant, dass die Opfer sich da immer so schämen. Naja, mir würde das nicht passieren. Mir würde das nicht passieren, sagt Ruth an einer Stelle. Und das ist auch ein Satz, den ich von Erwachsenen kenne. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe mich, während ich an diesem Roman saß, daran erinnert, dass eine Schulfreundin, die ich nicht besonders gut kannte, aber es war eine Schulfreundin, eine Spielfreundin, dass sie mir beim Spielen einmal erzählt hat, was jemand aus ihrer Familie mit ihr macht. Es ging um sexuellen Missbrauch. Damals kannte ich das Wort nicht. Wir waren ungefähr 8, 9. Nachdem dieser Roman fertig war, habe ich sie irgendwann mal wieder getroffen und wir haben uns ausgetauscht, was aus unserem Leben geworden ist und so weiter. Und dann habe ich ihr gesagt, welches Buch ich geschrieben habe. Und dann hat sie gesagt, ah ja, das ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Und dann haben wir weiter über die Kindheit geredet. Und dann sagte sie, sie könne sich an ihre Kindheit nicht gut erinnern. Und es war vollkommen klar, dass sie auch vergessen hatte, was sie mir als Kind erzählt hatte und dass ich sie natürlich nicht erinnern kann. Also diese Mechanismen des Vergessens führen natürlich dazu, dass man sich damit auch leider nicht auseinandersetzen kann, so gut und überlebenswichtig wie diese Erinnerungsmauer ist. Dieses aus lauter Trauma sich nicht damit auseinandersetzen können. Das ist, findet eben natürlich leider in einer Zeit statt, in der wir wieder Kinder bekommen und ja, und die Welt sich weiterdreht.
Das führt natürlich auch in katholischen Institutionen, in Internaten und Schulen dazu, dass es die Erwachsenen gibt, die es schaffen, sich dem zu nähern, diesem Trauma zu nähern und andere, die vielleicht das Gleiche erlebt haben, sogar aggressiv diesen Menschen gegenüber sind, weil sie sagen, da erinnere ich nichts, das war eine tolle Kindheit, genau. Bei uns im Internat war alles super. Und da gibt es dann ganz aggressives Aufeinandertreffen dieser beiden Fronten. Ne?
Da gibt es sowohl dieses aggressive Auseinandertreffen, du hast dir das nur ausgedacht, als auch dieses, was ich als Form von Aggression empfinde, du armes Opfer, um dich muss man sich kümmern, denn wer als Opfer hingestellt wird, der gehört nicht mehr in meine Liga. Und das ist auch eine Form von Aggression, so eine Abkapselung des Opfers als etwas, was mit mir nichts zu tun hat.
Vielen Dank, Ulrike Almuth-Sandig. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch für diesen auffühlenden, tief beeindruckenden Roman. Ein Satz noch aus dem Buch. Ganz zu Anfang des Romans heißt es, ich zitiere, und wie eine richtig gute Geschichte hat sie weder Anfang noch Ende, sondern taumelt durch die blinde Finsternis, um mit musikalischer Präzision wieder dahin zu gelangen, wo alles begann. Also nochmal von vorn, komm schon, da capo Alfine. Zitat Ende. Monster wie wir. Der Roman von Ulrike Almuth-Sandig ist im Verlag Schöffling und Co. erschienen. Das Buch hat 233 Seiten und es kostet 22 €.